Er ist nicht auf Preise aus, macht alles, was er macht, aus Überzeugung und Skateboardfahren hat aus ihm einen besseren Musiker gemacht. Klar, wer freut sich dennoch nicht über ein wenig Wertschätzung? Er wartet nicht, bis eine Tür von selbst zugeht, sondern schmeißt sie gerne selbst zu. Und dadurch geht eine neue auf, sagt mein heutiger Gast. Ich sehe das so, dass er sowohl das eine als auch das andere verdient und nicht zuletzt am vergangenen Samstag in Form des Julius Award in der Kategorie Tutorials und Wissen als i-Tüpfelchen erhalten hat. Ich sage Moin an die Rode und hier schon mal an dieser Stelle einen ganz herzlichen Glückwunsch zu deiner Leistung.
Moin, moin. Ja, herzlichen Dank.
Schön, dass du an Bord bist. Wie geht's dir nach diesem Wochenende?
Sehr gern. Es geht mir sehr gut. Nicht nur nach oder wegen diesem Wochenende, aber geholfen hat's schon.
Okay, sehr schön. Da werden wir auf jeden Fall ein paar Worte mehr drüber verlieren. Jetzt erstmal zu dem, wo ich dich gerade sehe. Alle anderen können uns ja an der Stelle nur in Anführungszeichen hören. Und ich hatte so ein bisschen, aber das ist jetzt mit dem Augenzwinkern, gehofft, ich sehe dich in deinem schönen, auf den Bildern immer abgelichteten Art Resthof, ganz viel Holzvertäfelung, riesen Dachboden. Erzähl mal, ist das bei dir zu Hause, wenn man das auf den Bildern sieht? Das sieht ja super aus.
Das ist, dort habe ich mal Videos gedreht zum Thema Schlagzeugstimmen. Das sieht man auch auf YouTube. Das ist eine ganz, ganz tolle Location. Das ist tatsächlich bei mir um die Ecke. Das ist nicht bei mir zu Hause, aber das ist wirklich einmal die Straße runter. Das ist so ein alter Hof, Helenenhof heißt der. Ja. Und dort finden klassische Konzerte statt auf dem Dachboden. Das ist wirklich ganz, ganz schön. Und ich habe da einige schöne Videos gedreht und Fotos gemacht, aber leider ist das nicht mein Wohnzimmer. Aber das ist etwas, was mir gefällt. Ich wohne tatsächlich auf dem Bauernhof, aber nicht in der alten Bauernstube, obwohl ich diese Optik sehr gerne mag.
Sehr schön. Ja, vor den Toren Hamburgs, so viel sei gesagt, wo du auch aufgewachsen bist. Mhm. Und ja, jetzt bist du Anfang, korrigier mich, 30 Jahre jung.
30, genau.
Du bist 30. Und ich habe hier so links und rechts von mir, das hatten wir gerade auch im Warm-up schon mal gesagt, so ein paar Paper rumliegen, ein paar Zettel. Und das ist vor allen Dingen dem positiv geschuldet, 30 Jahre jung und mega facettenreich. Ich wage mal einen Versuch, hier gleich mal zu starten mit einem oder mehreren hungrigen Herzen. Aber erzähl doch mal, warum, wie gerade im Intro beschrieben, schmeißt du denn gerne Türen zu, wartest nicht, bis sie einfach zugehen. Was ist der Hintergrund, dass du im Abendblatt auch letztens so zitiert wurdest?
Ich habe ein sehr starkes Signal von der Welt bekommen, dass eine Eigenschaft, die ich immer schon hatte, mir in dem Beruf, den ich mir ausgesucht habe, unglaublich viel bringt. Und das ist Proaktivität. Also es gibt es im Deutschen eigentlich nicht, es ist ein Anglizismus, aber proaktiv zu sein, also nicht zu warten, bis sich die richtige Gelegenheit ergibt, sondern das einfach zu machen. Also ich könnte dir viele Geschichten erzählen, vielleicht nur eine. Ich war ja jetzt sehr, sehr lange bei der Band Ohrenfeind und das war wirklich ein ganz, ganz toller Job. Und ich bin dort nur in diese Band gekommen, weil ich proaktiv war. Ich habe damals auf Bandnet, gibt es immer noch bandnet.de, so eine Musikerbörse, halt Anzeigen geschaltet, so Kleinanzeigen, von wegen, ich helfe bei euch aus, wenn der Drummer oder die Drummerin nicht kann. Ja. Und habe dann bei verschiedensten Bands einfach so für lau ausgeholfen, einfach direkt auch angeschrieben, gesagt, wenn ihr mal jemanden braucht. Und bei einer Band, da wurde ganz professionell gearbeitet und habe ich gesagt, jetzt tue ich mal proaktiv so, als wäre ich schon voll der Profi. Das heißt, ich habe in einer Amateurband so gearbeitet, als wäre ich Profi. Das heißt, mit dem entsprechenden Equipment, der entsprechenden Vorbereitung, Warm-up und so weiter. Ohne Ansprüche zu stellen natürlich, weil ich eben noch nicht da war. Ich habe mich schon gesehen wie ein Profi. Und an dem Abend, wo ich eine richtig gute Show gespielt habe, wegen dieser ganzen guten Vorbereitung, war der Bandleader von Ohrenfeind da und hat sich gemerkt, dass ich ganz gut da performt habe, ganz gut aufgetreten bin.
Ja.
Und das hat den Boden bereitet, dass ich dann später, gar nicht mal so viel später, in diese Band tatsächlich einsteigen konnte. Man weiß ja nie, wer zuguckt in diesem Job. Das ist ja immer so. Ich habe auch schon sehr interessante Stories, wo ich in einem Forum irgendwas gepostet habe und ein Nicht-Musiker hat zufälligerweise diesen Forumsbeitrag gefunden und mich bei einem Projekt unterstützt und solche Geschichten. Also Proaktivität hat mir so viele Türen geöffnet.
Ja.
Und man muss natürlich immer vorsichtig sein, Survivorship Bias. Ne? Für mich hat es funktioniert und es hat in der Vergangenheit funktioniert. Das heißt nicht, dass es immer funktioniert, aber ich sage mir, wenn diese Proaktivität und dieses progressive nach vorne denken und immer weiterkommen wollen, wenn es in der Vergangenheit funktioniert hat, dann probiere ich es doch jetzt mal eine Stufe höher. Ich verlasse einen Traumjob, schlage die Tür eben, wie gesagt, bewusst zu.
Ja.
Mal gucken, was das im Universum auslöst und was dann zu mir zurückkommt.
Das ist ja auch, also, und gerne bitte heute mehr davon. Du hast es gerade angesprochen, Anglizismus gibt es eigentlich im Deutschen nicht. Und Metapher könnten wir jetzt an der Stelle nehmen für, natürlich können wir aber auch eben logischerweise aus fernen Ländern, ob nun in einer anderen Sprache als Anglizismus oder irgendwie mal bildlich übersetzt, total viel lernen. Mir fällt da zu ein, und korrigiere mich, wenn du das jetzt an der Stelle nicht gemeint hast, aber dass du dir auch so vor deinem geistigen, imaginären Auge so ein Mindset im Grunde genommen vorstellst, abbildest, wo du gerne hin möchtest. Und dann gehört natürlich eine Grundtugend oder mehrere dazu, wie Fleiß, wie Enthusiasmus, wie Begeisterung und Leidenschaft. Aber würdest du auch sagen, dass es ganz wichtig ist für dich bisher im Leben, dass du immer so ein Bild hinter dem Bild auch hattest, also quasi außerhalb einer gewissen Box gedacht hast und dahin wolltest und aber für dich einfach gerne hin wolltest, gar nicht mal, weil jetzt der Bandleader heißt ja, glaube ich, Chris Laut, ne? Korrigiere mich, von Ohrenfeind. Mhm. Kommen wir auch auf jeden Fall noch dazu. Das war eine große Etappe von dir bisher.
Ja.
Und intensive Etappe. Aber ist das so an der Stelle, dass du, wenn du sagst, ja, das gilt jetzt natürlich nicht für jede und jeden, aber mir hat das immer geholfen, eine Vorstellungskraft zu entwickeln, wo möchte ich hin und dafür auch alles zu geben?
Du hättest es nicht treffender ausdrücken können. Okay. Es ist tatsächlich genau das, noch eine, also ich, das Wichtige sind die Synergien zwischen solchen Angewohnheiten. Die Proaktivität bringt nichts ohne eine Vision. Und ich bin nicht nur der visuelle Typ, ich bin auch ein großer Tagträumer. Und Tagträumen ohne Proaktivität ist vielleicht schön, aber bringt dich nicht weiter. Es gibt ja immer dieses, ne, Visualisieren ist sehr, sehr wichtig, sagt man immer. Aber Visualisieren alleine tut schon was, ja. Aber wenn du dann noch mit entsprechenden Methoden outside the box da rangehst, dann multipliziert sich das. Dann addiert es sich nicht, sondern es multipliziert sich. Das heißt, ich bin so, ich bin ja sehr weit in diesem Self-Improvement-Ding drin, aber gleichzeitig auch immer sehr kritisch, was das angeht. Also nicht so sehr esoterisch, sondern da auch so ein kleines bisschen Rosinenpicker. Aber ich mache das schon sehr bewusst, dass ich dann abends ins Bett gehe und sage, die ersten 5 Minuten sind, ne, weil mein Unterbewusstsein jetzt sehr empfänglich ist, die ersten 5 Minuten sind jetzt wie ein Kind, Tagträumen, wo will ich hin? Und da gibt es tatsächlich eine interessante Geschichte. Ich habe immer schon gerne unterrichtet, seit ich 15 oder 16 bin, für Taschengeld Unterricht gegeben und das sehr, sehr gerne gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ich will gerne nochmal probieren, Profimusiker zu werden, aber ohne Studium, weil ich mich nicht zwingen wollte, Profimusiker werden zu müssen. Dann habe ich gedacht, aber auch gerne, sehr gerne unterrichten, aber ich will nicht an der Musikschule versauern.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, vielleicht gibt es sowas wie eine Musikschulkette, wo man auch Aufstiegsmöglichkeiten hat, nicht nur Musiklehrer ist, sondern vielleicht auch eine Ausbildung sogar parallel machen kann und vielleicht sogar dort dann auch Trainer werden kann.
Ja.
Ja. Und genau das ist passiert. Natürlich nicht nur deshalb, auch wegen der Proaktivität. Aber Proaktivität plus diese Vision, diese Vorstellung, dass ich nach so etwas gesucht habe, hat dafür gesorgt, dass ich bei der Modern Music School gelandet bin.
Ja, ja.
Eine weltweite Musikschulkette, wo ich eine Ausbildung gemacht habe, wo ich Lehrer ausgebildet habe und jetzt auch die Lehrbücher für diese Schule.
Drum Quest, ne? Oder auch für Drum Quest.
Genau, die Drum Quest-Serie mitgeschrieben habe.
Ja, cool. Fällt mir... Vielleicht freuen sie sich ja auch und wenn sie es hören, umso besser und sich dann freuen, dann wäre alles super. Revolverheld mal an der Stelle zitiert, was wäre die Welt bloß ohne Spinner? Und das passt mir zu dem Tagträumer-Dasein, passt mir das an der Stelle ganz gut.
Ja, wir lieben doch vor allem auch alle die Spinner. Wir gucken doch zu den Spinnern auf. Wir sind ja wie im Zoo, wir gucken uns die Spinner im Fernsehen an.
Ja.
So, und die Spinner haben am meisten Spaß, dann bin ich lieber selber einer, anstatt mir die anzugucken.
Ja, und dein Spinnertum, um das mal als Brücke hier zu nehmen, hatte ich ja auch vor allen Dingen, jetzt ist ja kein Geheimnis, Hamburger Abendblatt vor kurzem ein Rieseninterview, Sehr, sehr lesenswert. Das war jetzt in Vorbereitung auf den Award. Da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Und das Spinnertum hat ja auch, ich habe mir da eine Zeile auch gebrandmarkt, wie auf ein paar andere mehr. Stichwort Self-Improvement und jetzt in dem Fall aber auf Selbstständigkeit bezogen, auf verschiedene Beine zu stellen. Korrigiere mich, dein Spinnertum, deine vielen Facetten, Interessenslagen und auch mehrere Säulen zu haben, hat dich auch unabhängig gemacht. Du hast ja auch gesagt, dass du jetzt eben auch auf zu neuen Ufern kannst, weil du auf verschiedenen Säulen stehst. Ist das richtig?
Ja, es gibt einen ganz tollen Satz von Derek Sivers, den ist aus dem Self-Improvement-Bereich, ist der vielen bekannt, der war eben auch sehr weit im Musikbusiness. Und der sagte, als Selbstständiger, vor allem Musiker, lernst du, dir dein eigenes Sicherheitsnetz zu knüpfen.
Ja.
Und das macht dich viel sicherer. Und ich sehe jetzt in der Corona-Krise, sehe ich, wie sicher der Job ist, den ich mir aufgebaut habe.
Ja, Wahnsinn.
Mein Lieblingsmetapher ist das Mischpult. Ich kann einfach jetzt den Regler ein bisschen runterziehen, weil der Regler, der Kanal Live-Auftritte ist gerade defekt. Das heißt, ich muss andere Regler hochziehen, um das zu kompensieren. Aber ich habe noch genug freie Kanäle zur Verfügung. Ich habe die Kanäle Unterrichten, Online-Unterricht, YouTube, Lehrbücher, Merchandise. Ich habe so viele Standbeine, die zum einen dazu gedacht waren, sich gegenseitig zu stützen.
Ja.
Jetzt merke ich aber, dass sie auch einzeln mich stützen können. Also eigentlich war halt der YouTube-Kanal auch, nicht nur, aber auch dafür gedacht, die Workshops zu promoten. Jetzt sehe ich, dass er aber auch finanziell an sich trägt.
Ja.
Und es sollte sich alles gegenseitig ein bisschen befeuern, hat jetzt aber dafür gesorgt, dass ich ein Sicherheitsnetz habe, was mich auffängt. Nicht zu vergessen, dass ich natürlich auch dankbar bin, dass die Corona-Soforthilfe tatsächlich bei mir sehr schnell angekommen ist, weil wirklich einige Konzerte und Festivals ausgefallen sind.
Mhm.
Und dass ich in der schönen Lage bin, dass ich auch eine Familie habe, die mir viel Rückhalt gibt, vor allem halt auch psychisch, emotional, dass ich mich auch traue, dass ich weiß, im Notfall falle ich auf etwas zurück.
Ja,
aber ich glaube, dass ich auch ohne das von meinem Temperament her lieber das Leben als Spiel sehe, lieber mal scheitere und mal wieder von vorne anfange, anstatt es dann auf Sicherheit zu spielen.
Da kommt man, das hast du ganz toll beschrieben und vor allen Dingen hast du auch nochmal die, es ist ja nicht alles rosa-rot und du hast eben das psychisch-emotionale Sicherheitsnetz an der Stelle auch nochmal gut aufgespannt. Und wenn wir jetzt mal einen ganz, ganz großen und ganz viele Schritte zurückgehen, nur mal so, weil es gerade auch an der Stelle passt. Dein Aufwachsen war, das meine ich jetzt ganz positiv, ganz normal einfach. Es war jetzt ein Otto-Normalverbraucher-Dasein, weil ich betone das deswegen heute, glaube ich, das darf ich mal hier für die Hörerinnen und Hörer sagen, das hat man, glaube ich, auch schon gemerkt, spreche ich mit einem sehr facettenreichen, interessanten Menschen erstmal in allererster Linie. Aber wie kommt man da hin? Naja, ohne Plan, man kommt da einfach irgendwie hin und du bist vor den Toren Hamburgs aufgewachsen und hast irgendwann mal angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen und dann nahm alles so seinen Verlauf mit 11 Jahren. Aber vor den 11 Jahren und nach den 11 Jahren, wie wichtig war immer der Support und Rückhalt deiner Family?
Puh, ja, das ist, mir fehlt der Vergleichswert.
Ja,
ich weiß nicht, wie es gewesen
wäre. Wie hast du es empfunden?
Da ich mich auch nicht nur mit meinem eigenen künstlerischen Fortkommen beschäftige, sondern auch allgemein damit, das zu analysieren. Also ich bin gleichzeitig Künstler, Kunstwerk und Rezipient, so sehe ich das. Ich bin, also dieses Self-Improvement, ich bastel an mir wie an einem Kunstwerk, bin dabei aber selber der Künstler und beobachte mich auch noch. Deshalb glaube ich schon, dass ich das ein bisschen einordnen kann. Ich merke einfach, dass ich auch von Haus aus einfach, dass die Psychologie ist ja eher in der Richtung, dass mehr Erziehung ist als angeboren. Aber ich glaube, mein Temperament, meine Psyche ist von Haus aus schon mal etwas anders. etwas. Und dann sind es, glaube ich, einfach so viele diffuse, komplexe Umstände, von denen man gar nicht weiß. Vielleicht war irgendein Erlebnis in der Kindheit, hat mir den Reiz gegeben, über den Tellerrand zu schauen. Wer weiß. Also meine Eltern sind definitiv Leute, die ich würde sagen, ein kleines bisschen mehr über den Tellerrand schauen als Autonormalverbraucher.
Die haben dich aber auch gelassen, das wollte ich da, darauf wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, ne?
Jein.
Okay.
Denn, und das ist das, was ich meine mit diesen vielen Kombinationen oder dieser diffusen Kombination. Von dem, was ich über Kindheitspsychologie weiß, ist halt, es gibt so ein paar Kategorien von Temperamenten.
Ja.
Und die können komplett anders am Ende sich entfalten, wenn der Erziehungsstil ein anderer ist. Das heißt, ich war jemand, ich war ein sehr leichtgläubiges Kind. Ich hab alles geglaubt und alles für bare Münze genommen.
Ja.
Und auch immer sehr begeisterungsfähig, mich in Sachen reingesteigert. Und dann halt teilweise eben die typischen Erziehungsimpulse bekommen von übertreib's nicht und was weiß ich. Oder normale Erziehung eben.
Ja, verstehe.
Und meine Eltern haben mich eben nicht alles machen lassen, was aber dann natürlich dafür gesorgt hat, wenn jemand mit so einem Temperament wie ich, jetzt gar nicht eine Wertung besser, schlechter, nur das Temperament, das ich habe, und das Kind bekommt dann den Reiz, dass es etwas nicht soll. Ich will jetzt gar nicht diese Plattitüde von wegen, was verboten ist, wird interessanter. Aber der Widerstand sorgt natürlich dafür, dass ich mit mir nochmal ins Gericht gehe und sage, Mama und Papa haben gesagt, das ist doof, das sollst du nicht. Will ich das wirklich? Ist es wirklich gut? Haben sie vielleicht doch recht? Also je älter man wurde, umso mehr hat man reflektiert, in der Pubertät vielleicht ein bisschen weniger. Aber diese Reibung, dieses Gegeneinander hat mich zum einen ein bisschen gewappnet, dass ich jetzt auch in der Lage bin zu verteidigen. Denn tatsächlich, bis wir jetzt sprechen, habe ich vorhin ein Skript für ein neues Video ausgearbeitet, wo ich mal Stellung nehme zu dieser typischen Kritik am Self-Improvement, von wegen, man muss nicht übertreiben, man muss nicht alles verbessern. Ich kenne aber jemanden, der das alles macht und ist trotzdem krank geworden und so weiter.
Ja.
Das heißt, durch diese Art der Erziehung, also dieses sehr freiheitsliebende Temperament, was aber auch eine gewisse Sicherheit braucht und also eine Kombination von verschiedenen Charaktereigenschaften in der Kombination mit einem gewissen Erziehungsstil, war einfach ein Katalysator, hat einfach dafür gesorgt, dass ich da am Ende rausgekommen bin. Und je mehr man darüber reflektiert und zurückschaut, finde ich, kann man dann auch, und das ist das große Thema für mich, daraus dann Schlüsse ziehen und Nutzen ziehen. Das heißt, wenn ich sehe, und das damit den Bogen zuvor hin, mit der Tür zuschlagen, im Rückblick sehe ich, Proaktivität hat mich weitergebracht in Kombination mit Visualisierung.
Ja.
Dann mache ich das erst recht. Dann mache ich das sogar ganz bewusst. Mache Visualisierung jeden Abend im Bett oder beim Tagebuch schreiben und bin so proaktiv, dass ich jetzt sogar eine ziemlich coole Band verlasse, weil ich einfach weiß, ich möchte noch mehr, ich möchte noch weiterkommen und bin überzeugt, dass dieser Prozess, dass ich den vielleicht nicht kontrollieren kann, aber dem Schwung verleihen kann.
Es ist ja witzig, dass du das so mit dem Widerstand erzeugst. Und wenn wir mal auf irgendwelche Phrasen kommen, alles gut, aber das steckt ja in uns so ein bisschen drin. Widerstand erzeugt dann an der Stelle Wärme oder erstmal Reibung und dann entsteht irgendwas. Und du hast es gerade so schön beschrieben, dass es nicht eines unbedingt vorgefertigten Stils oder Modells bedurfte, um sich in welcher Form auch immer zu entwickeln, aber einfach erstmal zu entwickeln, sondern du hast aus ganz vielen aus sich heraus geborenen Modellen als Kind, als Jugendlicher lernen dürfen. Die haben sich entwickelt, diese Modelle. Das war nicht eine Schablone. Du hast dich da, die haben gegeneinander gepoolt oder gearbeitet. Und
ich bin auch überzeugt, dass jeder Mensch, der egal wie erzogen wurde, was am Ende, wie dieser Mensch am Ende da rausgekommen ist, wenn man reflektiert, und Reflexion ist mein großes Stichwort immer auch, das wissen alle, die mal meine Vorträge oder meine Workshops waren, Reflexion ist eines meiner Lieblingswörter.
Ja.
Denn wir können keine Schlüsse über uns selbst ziehen, wenn wir nicht reflektieren. Und wir können uns auch nicht verbessern, wenn wir nicht reflektieren und vergleichen. Und jeder Mensch hat bereits so unendlich viele Erfahrungen gemacht. Und das ist wertvoll. Das heißt, wir haben alle eigentlich schon eine Schatzkiste an Wissen und Erfahrungen. Da müssen wir nur mal drin wühlen. Und das mache ich auch wieder ganz proaktiv. Ich arbeite tatsächlich jetzt mit einem Buch von John Bradshaw, Das Kind in uns, also so ein Therapiebuch, weil ich gesagt habe, wenn ich schon Self-Improvement mache, dann fange ich mal richtig grundlegend an. Geh mal so richtig in meine Kindheit und mach mit einem Programm, mit denen Leute arbeiten, die wirklich eine schlimme Kindheit erlebt haben, um mal zu schauen, hey, was habe ich da noch an Möglichkeiten, was gibt es da noch an Sachen, an Gold-Nuggets, die ich noch schürfen kann. Und es gibt einen ganz tollen Satz von der Medizinerin und Medizinwissenschaftlerin, wie nennt man das? Ellen Langer. Und sie sagt, unsere Erfahrung lehrt uns nur, was wir bereits zu lernen gelernt haben. Und das finde ich so toll, wenn nämlich immer Leute sagen, oh, man kann nicht das Leben aus Büchern lernen. Nein, das kann man nicht. Aber du lernst aus Büchern Methoden und Modelle, mit denen du deine Erfahrung einordnen kannst. Ja. Und das sind übrigens gar nicht mal Sachbücher, sondern oft auch Romane.
Was wäre denn, um das einmal rund zu machen, und ich liebe unser Gespräch jetzt schon, das können auch alle gerne hören, was wäre denn, um das an der Stelle rund zu machen, aus deiner Sicht der Punkt, hast du dich schon mal damit beschäftigt, wenn so viele Erfahrungsschätze überall in uns schlummern und innewohnen, dann gebe ich dir 150%ig recht, logisch, das glaube ich, fällt jedem vor die Füße. Aber was eben jedem nicht vor die Füße fällt, ist, sich genauso gut tatsächlich dann reflektieren zu können. Reflexion ist nämlich genau wie du sagst, es ist nicht irgendwie, kommt auch nicht aus dem Nebel und fällt auf uns herab, sondern das muss man auch trainieren, das muss man auch sich ein bisschen aneignen, dafür muss man auch lernwillig sein und trotz der Erfahrung schätzen. Warum fällt uns das so sehr schwer als Mensch, häufig, vielleicht auch jetzt gerade in Krisenzeiten, uns zu erinnern, uns zu besinnen und Dinge abzuwägen. Also ich liebe es ja, bei dem Thema Reflexion kommt mir ganz stark immer das Thema, der Punkt Eigenverantwortung, Mündigkeit ins Spiel. Und ich möchte mal eine scharfe Theorie wagen an der Stelle, dass es bei einigen nicht mehr so weit her damit ist an der Stelle. Aber warum glaubst du, ist das so schwierig? Warum fällt das Menschen so schwer, trotz ihrer tollen und vielen und auch negativen Erfahrungen, sich zu reflektieren?
Kann ja einfach vielleicht die Erziehung sein, die gute Kinderstube. Man sollte nicht zu narzisstisch, zu egoistisch, zu angeberisch sein. Man sollte nicht zu viel. Also ich denke, das ist ein guter Filter, den man eigentlich hat, dass man sagt, ich will nicht zu viel Rückschlüsse aus meiner eigenen Geschichte ziehen.
Ja.
Das heißt, wer nicht gewisse Strukturen, gewisse Frameworks bereits am Platz hat, der sollte auch gar nicht zu viel reflektieren, weil das stürzt Leute oft auch in Krisen, wenn sie sich zu viel Sorgen machen, weil Reflexion ohne eine Stütze nennt man Grübeln. Mhm. Man grübelt einfach nur nach. Jeder kennt das, dieses Wiedercoin, wenn man nachts im Bett liegt und schönes Meme kürzlich gesehen, so der Vergleich zu, wie ich im Bett liege, wenn in Afghanistan 85 Leute bei dem Anschlag gestorben sind und wie ich im Bett liege, wie ich im Bett liege, wenn ich dran denke, was ich bei einer völlig unwichtigen Konversation vor 5 Jahren eigentlich hätte sagen sollen. Man liegt stundenlang wach.
Ja.
So, wenn man jetzt, daraus kann man total viel über sich lernen, aber nur, glaube ich, mit ein paar glücklichen Ausnahmen, Leute, die einfach das Temperament von Haus aus haben, kann man nur lernen, wenn man ein gewisses Wissen über, ich nenne es mal jetzt Psychologie, es muss ja jetzt gar nicht das Fach wirklich sein, aber gewisse psychologische und kommunikationspsychologische Themata, wenn man dann ein bisschen was weiß und das einordnen kann.
Ja, es ist schon richtig, wie du sagst. Also zum Grundhandwerkszeug, wenn man sich ein bisschen mit Psychologie im weitesten Sinne bekannt macht.
Oder einfach Kommunikationsmethoden.
Genau.
Es gibt ja so viel Handreichungen, die, ich meine, die einschlägigen Namen, die kennen ja auch die meisten. Vera Birkenbiel oder Schulz von Thun oder Paul Watzlawick, die ja viel auch über diese Sachen geschrieben und gesprochen haben.
Ja, und vor allem über das Thema auch Schublade auf und Schublade zu. Ne? Im Grunde brauchen wir, wie du gesagt hast, den Filter. Wir wären sonst auch permanent überfordert, würden uns permanent, würden ein Stück weit durchdrehen an der Stelle und brauchen das auch. Schublade zu, Schublade auf. Gutes Stichwort. Deine Schulzeit, die überspringe ich ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir schon gesagt.
Nichts Besonderes passiert.
Genau, passiert, ne? Muss sein. Wo wir aber anfangen wollen, ist mit 19 bist du denn langsam abgetaucht in das Thema aktiv in verschiedenen Bands unterwegs sein. Ja. Und Plenty of Nails. Mhm. Ich gebe zu, sagt mir an der Stelle jetzt nichts, bin ich ehrlich, aber das war deine erste nicht deine, vielleicht nicht deine erste Band, hake dich da gerne ein, aber auf jeden Fall deine erste größere Geschichte, richtig?
Ja, also ich hatte vorher schon tatsächlich sehr viel mit Bands gespielt,
ja.
Aber so in verschiedensten Konstellationen, auch schon interessante Sachen dabei, so Schul-Big Band, mit der auch im Ausland gespielt haben, also coole Erfahrungen, aber dann so dieses ohne eine Musikschule, ohne Unterstützung, ohne irgendwas im Hintergrund, ohne ein Gerüst, was bereits bestand, war Plenty of Nails halt so die erste Freelancer-Band, so
ja.
Richtig. Und das, die Band war nie richtig groß, aber so in der deutschen Metal-Szene unter den Newcomern waren wir schon so auf dem Weg Richtung semi-professionell. Und das hat sich dann leider so ein bisschen verlaufen und dann habe ich die Band verlassen.
Ja.
Das ist lustig, dass du das jetzt gerade ansprichst. Weil ich habe kürzlich nochmal die Bilder und Videos so ein bisschen Revue passieren lassen und mir das Album, wir haben zwei Scheiben aufgenommen, das Album, das eine war eine EP, das Album habe ich mir nochmal angehört und habe gedacht, verdammte Axt, wir waren echt ziemlich gut. Und
okay.
Dann habe ich eben reflektiert. Und das ist ein ganz guter, wenn ich da mal eben darf.
Gerne, gerne. Da darfst alles, alles gut.
Ich sagte eben, Reflexion bringt nichts ohne das Framework. So, dann saß ich hier und war echt nostalgisch und habe gedacht, ah, man müsste eigentlich nochmal das aufleben lassen. So, da ich aber genug reflektiert hatte und ein bisschen das einordnen konnte, wusste ich, woher dieses Gefühl kam, wusste ich, dass es nichts bringt, das wieder aufleben zu lassen, wusste natürlich auch, aus welchen Motiven ich die Band verlassen hatte und habe dann eigentlich gesagt, nee, Moment, das ist eigentlich gut in gewisser Weise, dass du damals schon so gearbeitet hast, dass du heute sogar mit diesem Album noch zufrieden bist. Das haben wir jetzt vor 9 Jahren aufgenommen, oder?
Ja.
Warte mal, nee, 2012 waren wir im Studio.
Schon 11, ne? Oder wie? Nee, 10. Ja, irgendwie so roundabout.
Ja, ich kann nicht mehr rechnen um die Uhrzeit. Also 2012 haben wir das Album aufgenommen und ich bin damit immer noch zufrieden. Das finde ich beeindruckend.
Ja, sehr schön. Habt ihr noch Kontakt?
Kaum. Und das erwarte ich mit Ohrenfeind in gewisser Weise auch so, dass ich irgendwann darauf zurückgucke und denke, ah cool, das war schon nicht irgendwie nur Schülerband oder so, mit Ohrenfeind sowieso nicht, klar. Aber wenn ich mir jetzt die Sachen anhöre, dann ist es so, nee, ich will eigentlich mehr, besser, weiter. Aber ja. Das ist immer dieser Abstand. Dann wird man vielleicht nicht unbedingt nostalgisch, aber man wird ein bisschen gütiger und sagt, das war eigentlich schon ziemlich cool. Bei Plenty of Nails war es ein bisschen schade, weil wir halt wirklich für das Niveau, auf dem wir waren, von Bekanntheitsgrad sehr professionell gearbeitet haben. Ja. Wir hatten tolle Pläne, aber wie das in Teamprozessen so ist, wenn nicht alle genau dasselbe Ziel haben und es keinen Chef gibt, ist ja auch schwierig. Ne?
Und ihr wart ja auch, also das ist jetzt zwar eine Plattitüde und trotzdem ist sie ja, glaube ich, nicht so ganz unrichtig. Ist denn auch noch mal fast 10 Jahre her. Ihr wart ein bisschen jünger und alle sind in ihren Lebensentwürfen zu Hause und die sind wechselseitig angelegt und dann kommt mal das eine dazu und das andere fällt weg und wie eine Laune der Natur letztendlich ist. Und
das ist bei Ohrenfeind natürlich auch so, ich bin halb so alt wie der Bandleader.
Ja.
Da ist man in ein bisschen in anderen Lebensphasen. Und
ja, schön.
Da will
ja,
lass ich uns die auch nicht quasi zwingen oder mir irgendwas anmaßen zu sehr.
Lass uns Ohrenfeind mal nehmen, an Wickel nehmen. Passt gar nicht und das passt total, aber passt jetzt gar nicht zu dem, was ich hier in meinem Logbuch sozusagen in Reihenfolge habe. Aber davon lebt unser Gespräch und das ist auch völlig, völlig okay. Da springen wir hin, weil es passt zum Thema Musik. Wir machen aber jetzt zeitlich einen großen Sprung. Das müssen jetzt alle auf jeden Fall an der Stelle hören. Insofern nicht nur von einer Band zu der nächsten, sondern auch tatsächlich das Einsteigen als Profimusiker. Du bist bei Ohrenfeind, hast du zwar gerade beschrieben, du bist dann mehr entdeckt worden, du kannst ja gleich nochmal das genauer erzählen, aber so von den Fähigkeiten her warst du da natürlich schon mal ein Stück weiter, ne?
Das ist genau das Thema, das hast du auch wieder schön auf den Punkt gebracht. Das war auch immer mein Ziel und das ist tatsächlich eine Sache, da maße ich mir an, das anderen Leuten auch zu empfehlen. Ich bin immer sehr vorsichtig, was für mich funktioniert hat, muss nicht für andere funktionieren. Aber eine Sache, die, glaube ich, ein relativ robustes Prinzip ist, sei heute schon, da wird es übrigens demnächst Merch geben, so stolz bin ich auf diesen Satz, sei heute schon die Person, die du werden willst. Ja. Ganz einfach, ganz einfach. Nicht nur, ne, wieder diese Synergie, nicht nur dir vorstellen, du hättest den Job, den du irgendwann haben möchtest, sondern wie würde die Person, die diesen Job hat, jetzt leben, jetzt arbeiten, sich jetzt geben? Lebe schon so. Es gibt dieses Zitat von Rainer Maria Rilke, ich weiß es nicht genau, aber am Ende heißt es, vielleicht lebst du dich eines Tages in die Antwort hinein. Also wenn du dir immer die Fragen stellst, es heißt, also vielleicht findest du keine klaren Antworten, aber wenn du eine Leitfrage im Leben hast, lebst du dich in die Antwort rein. Und wenn du immer so tust, als wärst du Profimusiker, irgendwann guckst du dich um und denkst, oh, Moment mal, ich bin jetzt Profimusiker. Krass. So, und ich war es natürlich vorher schon, das hatte mir mal ein Freund gesagt, eine gute Freundin von mir, hallo Katharina, die hatte gesagt, du warst es zu dem Zeitpunkt ja schon. Als du 20 warst und so getan hast, als wärst du Profimusiker, gerade deshalb warst du es ja bereits. Ja. Und das ist der Trick eben. Ich konnte bei Ohrenfeind, also man sagt das, im Englischen gibt es dieses hit the ground running. Das heißt, man fällt noch, aber die Beine bewegen sich schon und in dem Moment, wo du auf den Boden triffst, kannst du sofort loslaufen. Das heißt, als ich bei Ohrenfeind eingestiegen bin, hatte ich schon diesen Impuls, habe schon auf dem Niveau gearbeitet, dass ich in der Lage war, schnell noch die ein oder andere Lücke zu füllen, die mir noch fehlte. Ja, und du sagtest, also um das kurz voll zu machen, entdeckt, ich habe vorhin dieses Konzert angesprochen, wo ich eben genauso gearbeitet habe, als wäre ich schon der Vollprofi.
Ja.
Und der liebe Chris von Ohrenfeind hat sich das Konzert angesehen, weil er die Band mit der Band befreundet ist. Dann hat er mich auf einem Konzert, wo ich als Gast war, bei Rhino Bucket, ein paar Monate später, mal angesprochen, sind wir in Kontakt geblieben. Und dann habe ich gesehen, dass er aktiv nach neuen Musikern gesucht hat, habe mich beworben. Also entdeckt ist nicht ganz richtig. Er hat nicht gesagt, du mitkommen, sondern er hatte mich aber schon auf dem Zettel und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ich tatsächlich schon einer seiner Favoriten, habe mich dann aber selber nochmal proaktiv beworben und dann haben die eine Show mit einem anderen Schlagzeuger gespielt. Ich dachte, ich hätte es also nicht geschafft, aber das lief nicht so gut mit dem und dann war ich die zweite Wahl und wie sich jetzt herausstellt, hat es dann halt doch gut gepasst.
Auf jeden Fall. Und von der Größenordnung her, das, was ich weiß, 94 gegründet, wenn man auf eure, ich sage jetzt eure, auch wenn du jetzt...
Ich sage auch noch wir und uns, weil es gehört ja noch zu mir, wir sind befreundet und alles.
Genau, du bist jetzt gerade jüngst vor 14 Tagen nach 7 Jahren ausgestiegen.
Ja.
Und das hast du ja auch schon am Anfang auch gesagt, warum und wieso und... ja, 94, St. Pauli Rockmusik, feinste St. Pauli Rockmusik. Ich habe ein bisschen reingehört, ich habe mir mal Das Geld liegt auf der Straße reingezogen und habe gedacht, Mensch, also das ist jetzt hier nicht sozusagen hingelegt. Ich habe dann später mich selber dann quasi wiedergefunden, indem ich euch ein bisschen recherchiert habe, gedacht, man, das hört sich ja ein bisschen nach AC/DC an so. Und
ja, kleines bisschen.
Kann man sagen, deutscher AC/DC, Led Zeppelin Sound, also für alle, die in die Richtung unterwegs sind, hört mal rein. Und ja, und auf der Homepage findet ihr noch Andi als Schlagzeuger und mit Lala. Das fand ich dann auch ganz witzig.
Ja, Trommeln und Lala. Ja,
genau.
Also Chris ist ein großartiger Texter. Und zwar nicht nur Songtexter, sondern auch, weil es war ehrlich gesagt auch mal sein Job. Also Werbetexter unter anderem. Er kann auch einfach gute Texte schreiben, gute Beschreibungen. Das ist ziemlich cool. Das muss ich sagen, in so einer Musikrichtung, in so einer bodenständigen Musikrichtung mit zwei sehr, sehr intelligenten, gebildeten Leuten in der Band, das war schon wirklich cool, weil ich auch sehr anspruchsvoll bin, was das Thema Texte angeht. Ich schreibe ja auch sehr gerne.
Ja, und ihr wart auch, das sei an der Stelle gesagt, und denke ich, werdet ihr auch bleiben, beziehungsweise die Band auch dann ohne dich hoffentlich für die Band bleiben. Nicht klein, sondern schon auch ordentlich unterwegs. Und ich habe
die letzten fünf Alben waren alle in den Charts zum Beispiel.
Vorband von den Toten Hosen unter anderem gewesen. Da komme ich jetzt als Toten Hosen-Fan jetzt natürlich nicht zufällig drauf. Die anderen Bands habe ich jetzt, sehe es mir nach, schon wieder so ein bisschen vergessen, wo ihr Vorband wart, aber Toten Hosen kam sofort rein.
Die meisten kennen uns tatsächlich eher als Vorband von Torfrock. Weil auch einfach das Publikum ist, was gut zusammenpasst. Also unser AC/DC Biker Rock'n'Roll passt eher zum Torfrock-Publikum als zu Toten Hosen.
Ja.
Die Band war aber auch, bevor ich dabei war, bei In Extremo Support.
Ja,
Da
okay.
wäre ich gern dabei gewesen, die finde ich cool, aber
Wart ihr auch in Wacken eigentlich?
das ist die Frage, ja, wird immer gestellt, nein, One Find, nein. Und das ist, da kann ich jetzt, auch wenn du die Frage nicht gestellt hast, kann ich mal kurz dran einhaken, weil man
Gerne.
hört das als Musiker total auch, vor allem, ne, wenn man lange Haare hat und wenn man auch Metal-Musik macht, wie ich ja auch mache, dann ist immer dieses, willst du mal auf Wacken spielen? Bei Ohrenfeind hab ich genau das erlebt, wie ich es immer gesehen habe. Wenn du auf dem Niveau bist, dass du in Wacken spielst, dann ist Wacken nur eines von vielen Konzerten. Also es ist ja nicht so, dass du ein Level aufsteigst und der Endgegner ist Wacken und nur das, sondern du buchst ja eine Tournee und Festivals und da ist Wacken ein Konzert von vielen. Das heißt, es ist eine tolle Bestätigung und es ist sicherlich ein ganz besonderes, spezielles Festival. Natürlich würde
Ja.
ich sehr gerne auf Wacken spielen, aber ich sage immer so, wenn du da oben stehst und du sagst, jetzt bin ich angekommen, dann machst du es aus den falschen Gründen. Keiner, der da oben ich sag mal, auf der Hauptbühne steht, sagt, so geil, das ist jetzt der heilige Gral, jetzt ist fertig,
Ja.
sondern das ist wie eine Person, die du jeden Tag siehst, die sich die Haare lang wachsen lässt. Du siehst es ja gar nicht, es fällt dir gar nicht auf, weil du die Person jeden Tag siehst. Und wenn
Ja.
du es irgendwann nach Wacken schaffst, dann nur als Folge eines langen, schweren, wahrscheinlich Prozesses des Wachstums und des Kämpfens. Sicherlich ein schöner Prozess, aber es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man da unten als Publikum steht und denkt, da oben ist die Welt in Ordnung. Sondern zum einen bist du ja nur eine Band von vielen und es ist ein Job.
Korrekt.
Und zum anderen ist es so, dir fehlt dann wieder dieser Vergleichswert. Und die Person, die du jeden Tag siehst, die die Haare lang wachsen lässt, da brauchst du dann mal ein Foto als Vergleich. Das ist aber das, was ich dann auch schon mache. Das heißt, ich nehme dann schon mal den Moment Zeit und sage, ob wir jetzt in Wacken auf der Bühne stehen oder nicht, wenn ich mal vergleiche, wo ich vor 10, 15 Jahren war und dann denke, so, für den Andi von vor 10 Jahren freust du dich mal heute richtig, weil der hat sich immer gewünscht, da zu sein, wo du jetzt wirklich bist.
Ja, sehr schön. Und das hattest du gerade auch schon, da hatte ich mir die ganze Zeit aufgespart. Du hast es vor dem Punkt Ohrenfeind oder in Ohrenfeind jetzt hier in dem Wacken Ohrenfeind-Sammelsurium hast du schon mal gesagt, dass du die eine Person sein, also du stellst dir vor, eben die Person zu sein, die du mal sein willst. Und was ich daran sehr schön fand, dass du ohne die Bewertung an der Stelle ausgekommen bist. Ich glaube, das ist vielleicht für alle, die wir jetzt zuhören, wir beide, die wir sprechen. Nochmal ganz, ganz entscheidend, wer das nicht rausgehört hat, es sei nochmal gesagt, also da ist Andi ohne besser oder schlechter oder toller oder weiter oder höher irgendwelche Attitüden ausgekommen. Es ging dort um das, ich sag mal, nächste Ich oder ein anderes Ich oder wie auch
Schön,
immer.
ja.
Ne? Aber es ging nicht
Es
um
ist
die
immer
Bewertung.
bei dem Julius Award, da waren alle derselben Meinung. Da war auch einer, der zum Lifestyle und so weiter was gesagt hatte und Self-Improvement, der sagt auch, es geht nicht darum, besser als andere zu sein, höchstens besser als ich gestern. Und wenn du den Traum hast, wenn du visualisierst, wo du hin willst, du musst dich nicht in der Badewanne voll Geld sehen, du musst dich nicht auf der Hauptbühne Wacken sehen. Wenn du dich mit einem Partner, einer Partnerin, Kindern und einem Eigenheim da siehst, ist das dein Ziel und das ist für dich das Allertollste.
Korrekt.
Es geht gar nicht darum, dass Ziele an, also die Ziele sind austauschbar im besten Sinne.
Ja, sehr schön. Wir gehen zeitlich jetzt von Ohrenfeind auch weiter. Wir gehen jetzt aber auch noch mal so einen ganz kleinen Tick zeitlich gesehen auf der Achse ein bisschen zurück, um es nicht zu vergessen. Wir sind sehr in dem Bereich Musik unterwegs. Wir kommen auch zu Musik wieder zurück. Das ist logisch, das glaube ich, wird allen bewusst sein. Wir kommen zum Julius Award, wir kommen noch zu ein paar Sachen mehr. Wir dürfen aber eins nicht unterschlagen. Andi ist auch mal einfach ganz normal unterwegs gewesen. Und das ist jetzt mit dem Augenzwinkern gesagt. Und ist ausgeflogen nach Hamburg und hat dort Bewegungswissenschaften studiert. Und ist am Ende Sportwissenschaftler geworden und tatsächlich auch Biologe, richtig?
Ja, also ich habe im Nebenfach noch Biologie studiert.
Nebenfall. Okay. Und Bewegungswissenschaften, das Finale deines Studiums, die Bachelorarbeit mit Recherche und Praktikum in Hannover wiederum, hat, das kann man alles schön auch auf deiner Homepage nachlesen, hat dich zu einem ersten Riesen-Pop-Star Punkt gebracht, glaube ich, korrigiere mich, der dich auch nachher weitergeführt hat zu dem Thema, also dich wahrscheinlich erstmal erinnert hat, Stichwort Skateboard, und dich weitergebracht hat zu YouTube, Vlogs etc. etc. Was meine ich damit? Du hast, und nimm uns da mal mit auf die Reise, viel für dich entdecken wollen in dem Thema Rhythmusgefühl und wie bringe ich denn eigentlich das Erlernen eines Instruments in das Leben ein und wie übertrage ich das auch auf andere Bereiche im Leben. Das war so ein Riesenpaket. Das ist Riesenpaket, ja. Deswegen kann ich es nicht so ganz jetzt an der Stelle.
Ich kann das aber aufbereiten.
Bereite uns das mal auf. Also Stichworte sind so, du bist mal Skater gewesen, beziehungsweise Skater bleibt man dann sein Leben lang und daraus das habe ich im Intro schon gesagt, das hat aus dir einen besseren Musiker gemacht und das hat mich nachher später in der Recherche zu dem Thema Rhythmus, Balance, Studium, Erlernen eines Instruments auf andere Bereiche, hat mich das gebracht. Nimm uns da mal an die Hand, dieser große Block.
Ja, also erstmal vorweg für alle Sportler da draußen, Rhythmus und Rhythmusgefühl ist die absolute Geheimwaffe. Warum? Weil es nicht unterrichtet wird. Je mehr, also die Sachen, wo man am schlechtesten drin ist, da ist die Lernkurve am steilsten. Und wer beim Volleyball die Schritte beim Sidestep im Rhythmus machen kann, den Rhythmus mitklatschen kann, wer beim Taekwondo die Schritte zählen kann und so, das ist eine Geheimwaffe. Ich habe mich immer gefragt, wenn man mal so Tipps hört von seinen Lehrern, von seinen Musiklehrern vor allem, üb das mal so. Und der Nächste sagt, üb das mal so. Und dann sind die beiden Tipps genau das Gegenteil. Natürlich versteht man in der einen Situation das, in der anderen Situation das. Aber woher weiß ich, wann was? Das heißt, ganz banal, ich habe praktischerweise, und das hat sich im Nachhinein wieder, Reflexion, herausgestellt, war eine gute Sache, ich habe mein Sportwissenschaftsstudium mit Leitfragen begonnen. Hm. Und das vergessen viele, wie wichtig Fragen sind. Wenn man da am meisten aus einem Sachbuch ziehen möchte, was man liest, ist, schreib dir eine Handvoll Leitfragen auf. Dann hast du ein Netz, an dem mehr hängen bleiben kann. Und ich habe Sportwissenschaft studiert, weil mich schon in der Schulzeit interessiert hat, was passiert da eigentlich wirklich im Körper? Hm. Sport ist gesund. Ja, aber warum? Nicht nur irgendwie, ja, weil Herz-Kreislauf-System. Nein, warum? Wirklich auf der Zellebene, auf der chemischen Ebene hat mich das interessiert. Und dann hatte ich halt, weil ich so ein kleines bisschen Nerd bin, mich da eingefuchst und Sportphysiologie-Bücher gelesen, einfach aus Interesse. Ja. Und habe das studiert, hatte aber die ganze Zeit diese Leitfragen im Hinterkopf mit, wie lerne ich Bewegungen? Was sind die effektivsten Methoden, um mein Instrument zu lernen? Und ich habe immer so während des Sportstudiums so, da ist noch was Interessantes, das suche ich mir nochmal raus. Und habe hier wirklich Stapel von Notizbüchern mit Konzepten des Bewegungslernens, zum Beispiel von Volker Nagel, ganz, ganz toller Dozent, der jetzt in Rente gegangen ist, der super spannende Sachen geschrieben hat, Techniktraining im Hockey. Ein Buch, was mich als Musiker unfassbar weitergebracht hat.
Okay, erzähl mal kurz an der Stelle, genau an der Stelle einmal.
Zum Beispiel hat er etwas erfunden, das hat einen ganz, ganz tollen Namen. Aufgabeninduzierte Aneignung. Mit E, Aneignung. Also die Aufgabe induziert, dass du die Bewegung dir wirklich aneignest, weil es etwas Eigenes ist. Das bedeutet, du stellst eine Aufgabe, die die Lernenden nur lösen können, wenn sie die richtige Technik anwenden. Die finden es dann selbst heraus und weil du sie zwingst, sie selbst herauszufinden, verinnerlichen sie es besser, weil sie von alleine drauf gekommen sind. Mhm. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Richtung Montessori, also Stoß, also Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Ja. Hilf mir, es selbst zu tun.
Ja, solche Sachen. Ganz große, bekannte Pädagogin an der Stelle. Und nochmal zu Herrn Nagel zurück und dieses sich selbst damit auseinandersetzen und lernen, bis heute aus dir alleine dadurch einen besseren Musiker auch gemacht? Fragezeichen?
Ja. Also
nur mal isoliert jetzt dieses Baukastenprinzip-Studium. Also du hast es ja gut beschrieben. Also am Ende steht Sportwissenschaftler-Dasein.
Nee, warte mal. Tatsächlich würde ich gar nicht mal sagen, mich einen besseren Musiker gemacht, sondern alles, was ich jetzt mache, hat es ein bisschen auf die richtige Spur gebracht. Ja. Ich weiß ja nicht, vielleicht hätte ich zufälligerweise, also was ich als jemand mit vielen Interessen vielleicht mal früher gebraucht hätte, wäre jemand, der mir sagt, lass das mal weg, mach mal nicht zu viel, konzentriere dich nur auf das, dann hast du am Ende mehr davon. Ich habe jetzt gelernt, im Nachhinein, okay, ich habe vielleicht ein bisschen zu viele verschiedene Sachen gemacht, aber sage ich, gut, jetzt habe ich diesen Weg eingeschlagen, ich werde nicht nur für mein Schlagzeugspiel oder nur für dies oder das bekannt oder damit erfolgreich, sondern es ist alles zusammen. Das heißt, das Studium hat mich nicht zwingend zu einem besseren Musiker gemacht, aber es war ein wirklich guter Baustein für all das, worauf ich jetzt das aufbaue, was ich tue.
Okay, ich muss ich nochmal präzisieren, warum ich das so anspiele. Wenn man sich mit Schlagzeug rein als Fähigkeit und auch als Sport beschäftigt und das in Einklang bringt mit dem, was du studiert hast, dann kommt man schnell auch dahin, dass Schlagzeug performen, so wie du es 7 Jahre auch in einer bekannten Band getan hast, wirklich ohne Umschweife wie Leistungssport ist.
Ja.
Also ich habe mir mal auch ein bisschen, bin noch mal ein bisschen näher abgetaucht in das Thema, wie hoch ist der Puls auf dem Konzert, vergleichbar mit einem 90-minütigen Profifußballspiel. Ja. Was passiert da eigentlich? Also ich liebe Fußball an der Stelle, das ist kein Geheimnis, aber jetzt an alle Fußballer, dann hat Andi die Nase vorn an der Stelle. Das ist schon hart.
Das ist das vorhin mit den, irgendwo hatte ich vorhin schon mal angesprochen, so wie. Diese Methoden, mit denen wir lernen, sind im Vergleich zu dem, was wir in anderen Lebensbereichen machen, Steinzeitmethoden. Wie in der ich bin jetzt schon 12 Jahre raus aus der Schule. Ich weiß nicht mehr, wie der Unterricht heute aussieht.
Ja.
Aber so wie ich noch zu meiner Abi-Zeit Schulunterricht erlebt habe, mit allem, was ich jetzt über Lernpsychologie weiß, ist es eine Steinzeitmethode. Ja. Und die hochgezüchteten Profifußballer, mit was für Methoden die arbeiten. Und wir Profimusiker oder diejenigen da draußen, die es werden wollen, wenn wir schon körperlich genauso anspruchsvolle Dinge tun wie Profifußballer, dann lasst uns doch von den Profisportlern lernen und schauen, wo man noch alles optimieren kann. Und das ist eigentlich einer der ersten Sätze in meinen Workshops jedes Mal, dass ich sage, wir müssen mit dem gleichen Anspruch trainieren und lernen und dann finden wir heraus, was für Methoden es noch gibt. Und die Leute denken, ja, okay, dann machst du einen Ernährungsplan und Trainingsplan. Nee, da gibt es so unendlich viel mehr. Atemtraining, Kältetherapie, Mindset, Interviewtraining.
Kampfsport, wie du es auch gerade beschrieben hast, Kampfsportarten als Parallelwelt.
Genau, Ergänzungssportarten, die deutschen Nationalspieler, die Lambada-Tanzen gelernt haben für Hüfttraining und solche Geschichten. Es gibt so viel. Und sei es nur, dass du mal ein anderes Kopfkissen ausprobierst und einfach feststellst, wow, damit schlafe ich einfach mal 10% besser jede Nacht, hab mehr Energie, kann mehr üben, werd besser. Solche Sachen. Oder ich habe jetzt gerade einen Ernährungstest gemacht und habe herausgefunden, dass ich eine Unverträglichkeit gegen so ein paar Sachen habe, die mir gar nicht aufgefallen sind. Seitdem ich sie weglasse, geht es mir viel besser. Sowas wie Mandeln, was überall immer so ein bisschen drin ist oder so. Und dann denkst du nicht dran, machst mal einen Test. Ja, genau. Wird sogar empfohlen. Ne?
Ja.
Solche Sachen. Es gibt so unendlich viel zu optimieren und es geht nicht um einen Optimierungswahn, sondern es geht darum zu schauen, hey, welchen Bereich betrachte ich noch so gar nicht, wenn ich da auch nur ein kleines bisschen besser werde?
Ja.
Ist das im Gesamtkonstrukt ja super viel mehr.
Ganz genau, und die müssen nicht immer messbar sein. Man ist ja Gott sei Dank auch ein Stück weit, glaube ich, auch weg, jetzt wenn wir bei dem Ausflug Profisport sind und so ein großer Ausflug ist es ja gar nicht an der Stelle. Wir haben es ja gerade in Verbindung gebracht, das Sportwissenschaftler-Dasein, was sich damit logischerweise auch beschäftigt hat und auch weiterhin wird Andi das tun. Immer irgendwie in irgendeiner Form haben wir ja gerade auch in Verbindung mit Schlagzeug als Profisport in Verbindung gebracht. Hm. Aber es muss eben nicht, und das hat Andi gerade rausgestellt, immer in einer Messbarkeit verenden sozusagen, sondern es kann ein Ernährungskonzept sein, was das Wohlbefinden und den Schlaf mehr fördert an der Stelle. Und schon ist meine Performance eine andere.
Genau, und den letzten Satz oder den letzten Nebensatz hättest du fast weglassen können für diejenigen, die sagen, es geht mir einfach besser, das ist doch schon, sind die Leute, die immer dieses Selbstoptimieren kritisieren, so, ja, Moment mal, ich habe Spaß daran, Methoden zu suchen und zu trainieren, mit denen ich gesünder und glücklicher bin.
Ja.
Ich sehe da eigentlich kein Problem. Dass ich persönlich auch noch dadurch produktiver werden möchte, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ja. Nun bist du heute, jetzt im Hier und Jetzt, einigen wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, die zuhören mögen, hoffentlich bekannt durch YouTube.
Hoffentlich.
Da gehe ich stark von aus, wenn man auf die Views und auf die Klicks an der Stelle guckt. Und wer jetzt denkt, das ist jetzt ein krasser Sprung von Bewegungswissenschaft, Sportwissenschaft, Ohrenfeind, Schlagzeuger sein, glaube ich, ist es ganz im Gegenteil.
Es geht ganz kurz, weil du hattest ja gesagt, ne, ich soll euch mit auf die Reise nehmen. Ganz, ganz kurz, um das einzuordnen. Gerne. Mein YouTube-Kanal Ohrenfeind und das Studium, das hat alles Überschneidungen gehabt. Ich habe bis 2015 studiert. 2013 bin ich bei Ohrenfeind eingestiegen. In dem Jahr habe ich auch mit YouTube angefangen. Das heißt, all diese Sachen, die ich so aus dem Studium gezogen, gelernt habe, meine Bachelorarbeit über Zeit- und Rhythmuswahrnehmung, mein Studium in Hannover, übrigens am Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin, all das ist ja, ne, das ist ja ein großer Prozess, der sich fortführt.
Ja, richtig. Und das ist auch mal gut rausgestellt, wenn wir das Wort springen, also rein jetzt, was das Logbuch für unser heutiges Gespräch betrifft, ist ja jetzt meinerseits ein paar Mal gefallen, aber es ist genau, wie Andi gerade beschrieben hat, das Springen ist zeitlich gesehen eigentlich eher eine Überschneidung denn ein Springen, weil du auf so vielen Hochzeiten parallel getanzt hast und auch weiterhin tust. Mhm. Ja, und Instrument erlernen auf andere Bereiche im Leben übertragen, Lernvideos produzieren und bloggen. Das ist heute, glaube ich, das Riesenspielfeld von dir, richtig?
Ja. YouTube ist ja nicht nur Spielfeld. Also für viele ist es das reine Spielfeld. Für mich ist es aber auch das Medium. Also manche sind YouTuber, weil sie gerne YouTuber sein will. Ich bin sein wollen. Ich bin YouTuber, weil ich das, was ich lerne, was ich bin, was mich begeistert, das möchte ich gerne an die Leute rausbringen. Und YouTube ist einfach für mich das perfekte Medium, weil ich zwar überzeugt bin, dass es ein Gesamtkonstrukt ergibt, aber du kannst ja nicht einfach das Gesamtkonstrukt zeigen. Ich glaube, da müsste ich ein 1000-seitiges Buch schreiben und das müsste erstmal jemand in einem Rutsch durchlesen wollen.
Ja.
Sondern ich habe auf YouTube die Chance, die verschiedensten Aspekte zu betrachten, zu beleuchten, aufzubereiten. Ich sehe mich immer so als Prozessor. Ich prozessiere das für die Leute. Ich erlebe das selber durch. Ich bürde mir manchmal auch sehr schwierige Projekte auf, wie jetzt gerade lerne ich sehr, sehr komplexe Songs mit verschiedensten Methoden und kann daraus dann mit dem Wissen über Lernpsychologie Rückschlüsse ziehen und den Leuten ein bisschen was darüber erzählen. Und
gibt es ein Hauptmotiv für deine YouTube-Arbeit? Gibt es eine Hauptantriebsfeder, aus der alles entstanden ist? Sei es, weil es mal Feedback gab, sei es, weil es Anregungen gab, Fragen gab, ey, mach doch mal das und mach doch mal jenes. Was ist das?
Es war irgendwann unausweichlich. Irgendwann war unausweichlich.
Erzähl mal, genau.
Also, natürlich Fragen, der Wunsch zu unterrichten. Natürlich auch ein bisschen so, man will ja schon ein bisschen auch berühmt werden als Musiker. Natürlich. Das bleibt nicht aus. Und als Schlagzeuger ist es schon mal generell das falsche Instrument. Es gibt Ausnahmen, aber es ist von den ganz, ganz in Anführungsstrichen glücklichen Ausnahmen abgesehen, wird man als Schlagzeuger nicht deswegen berühmt, sondern als Sänger, Gitarrist oder so.
Vergiss bitte, lieber Andi, vergiss DJ. Dein Wort nicht an der Stelle. Ich muss dich jetzt einmal, weil das so wichtig ist, es ist total anekdotisch schon gerade, oder nee, Quatsch, verkehrtes Wort, es ist wie ein Déjà-vu. Vergiss bitte jetzt dein Wort nicht, was die Antriebsfeder, das Motiv war. Und nochmal Entschuldigung für die Unterbrechung, aber ihr wisst jetzt, wissen alle werden hören, warum.
Das war ja schon die Antriebsfehler. Also dieses, natürlich, man möchte berühmt werden, man möchte begeistern, aber es gibt tatsächlich, es gab einen Produzenten, der auch mir mal gesagt hat, du weißt doch, was du da tust.
Ja.
Erzähl den Leuten davon und dadurch bekommst du auch vielleicht Jobs als Studiomusiker. Ich mag vor allem die Studioarbeit. Und wenn Produzenten sehen, hey, der weiß, wovon er redet, dann stufen sie dich schon ein bisschen höher ein. Aber auf welches Wort möchtest du denn hinaus?
Ich wollte darauf hinaus, dass du sagtest mit, Schlagzeug ist schon mal das verkehrte Instrument, um berühmt zu werden. Und ja, ich weiß voll, was du meinst. Und das Déjà-vu Quatsch, es ist gar kein Déjà-vu. Ich habe gerade mit meiner Frau darüber gesprochen, dass es so, dass genau dieser Umstand so schade ist, dass bei vielen, mein Beispiel waren die Foo Fighters als Beispiel, einfach jetzt, weil ich sie gerne höre. So kennen wir alle. Und da gibt es ja auch so diesen interessanten, in dem Fall auch nicht Widerspruch, aber diesen interessanten Werdegang, dass Dave Grohl früher Drummer bei Nirvana war, jetzt heute schon auf fast 25 Jahre Bandleading als Sänger zurückblicken kann mit einer anderen Band. Also das ist sicherlich hat Seltenheitswert an der Stelle. Und wenn ich aber ein Konzert erlebt habe, durfte das zweimal tun, dann wird, wenn man genau hinguckt, aber immer eins deutlich. Ja, er ist der, der Massen denn begeistert und meinetwegen vorne auf der Front of Stage noch, ich weiß nicht, wie viele Tausend für sich einnehmen kann, aber das Herz, der Beat, der Taktgeber, eigentlich im Grunde genommen, so habe ich das verglichen, gerade im Gespräch mit meiner Frau, der Dirigent, wenn man das auf ein Orchester beziehen würde, ist der Drummer. Er hat aber nicht den Berühmtheitsgrad des Leadsängers.
Ja, das ist richtig. Also stell eine Band ohne den Bassisten auf die Bühne und der Hälfte der Leute fällt es nicht mal auf. Stell ohne Schlagzeuger hin und alle gehen, also
Und die Band
wenn
gibt es gar nicht an der Stelle so in etwa. Ja,
genau,
genau. Ja.
es ist wirklich, also ohne Schlagzeuger geht es nicht, aber man darf natürlich nicht anfangen, dann deswegen arrogant zu werden oder so. Es ist eher eine Verantwortung. Und Dirigent stimmt nur dann, wenn der Schlagzeuger der Bandleader ist tatsächlich. Denn ein Dirigent ist ja nicht, zeigt ja nicht den anderen, was sie spielen sollen. Das wissen die ja selber. Die Orchestermusiker haben ja ihre Noten. Das heißt, alle kennen den Song.
Korrekt, ja.
Aber die Dirigentin kann was ja die Hauptaufgabe von Dirigenten eigentlich ist, ist die Probearbeit. Also mit dem Orchester gemeinsam ein Stück entwickeln. Und da sind wir alle Dirigenten.
Ja.
Ich bin auch gerne etwas. Ich bin gern Dienstleister als Musiker. Ich mag gute Dirigenten. Also wenn ich mit einem Bandleader oder einer Bandleaderin arbeite, die die Stücke wirklich durchdrungen haben, die, natürlich im Zweifel die eigenen, die sie selbst geschrieben haben, und mir wirklich klar sagen können, eine musikalische Vision haben
Ja.
und mir das kommunizieren können, das finde ich großartig. Es ist ein Riesenspaß, versuchen, dieser Vision gerecht zu werden.
Was glaubst
Aber
du, den Schritt nochmal zurück zu YouTube oder wieder bei YouTube geblieben? Was unterscheidet denn deine Lernvideos, den Begriff darf man ja auch so nehmen an der Stelle, von tausend anderen, die es jetzt nur mal auf Deutschland bezogen schon gegeben hat? Denn mal als Beispiel, eins deiner Videos ist 50.000 Mal oder mehr gesehen worden. Und wer YouTube kennt, kann dann schon sagen, ja, das ist schon eine ordentliche Reichweite. Was glaubst du, ist da Formel? Womit erreichst du da die Menschen besser, anders?
zum einen weiß ich, dass ich ganz gut sprechen kann. Das ist es natürlich nicht nur. Es ist ja nicht nur, wie es aufbereitet wird. Also wir kennen ja alle auch YouTube-Videos, die ganz schlimmen Sound haben und trotzdem haben die Millionen Views. Der eine Punkt, der mich unterscheidet, ist einmal der große, das ist ein sehr großer, dass ich über den Tellerrand schaue, dass ich immer in Kontext setze. Das heißt, ich sage immer, in welchem Kontext das Ganze stattfindet. Das heißt, die Leute haben immer Anknüpfungspunkte. Und ich verspreche auch niemandem, dass irgendetwas leicht sei. Es ist einfach, aber nicht leicht sehr oft. Das heißt, die Idee ist sehr einfach zu verstehen, ist nicht sehr komplex. Das heißt nicht, dass die Umsetzung leicht ist. Es ist schwer, aber nicht schwierig. Das heißt, einen Weitblick und vor allem auch nachhaltige Methoden. Also was ich in meinen Videos immer wieder sage, es gibt, also wenn ihr einen Quickfix wollt, wenn ihr einfach nur einen coolen Beat, sorry, bin ich einfach nicht der Richtige. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eigenständige Musiker werdet, Methoden und Systeme, mit denen ihr das Instrument euch selber beibringen könnt, denn man kann sich nur etwas selber beibringen. Kein anderer Mensch kann dir etwas beibringen. Der andere Mensch kann dich nur hinführen, da, wo du es dir am besten beibringen kannst. Das ist mein Anspruch. Also diese Dinge versuche ich zu vermitteln. Also das Wissen über Lernpsychologie, aber nicht einfach jetzt einen Vortrag halten und sagen, hier, das sind die Lernmethoden, so funktionieren sie, sondern anhand meiner Lernmethoden. Ich habe ja gar nicht mal so viele Schlagzeuglernvideos. Es geht viel ums Schlagzeug, aber auch um andere Instrumente. Aber meistens geht es tatsächlich eigentlich so um Systeme und Methoden. Und meine Hoffnung ist, die Musiker so weit eigenständig zu machen, dass sie sich das beibringen können. Natürlich, man braucht immer mal bei Technik einen Lehrer, eine Lehrerin, die damit drauf gucken. Aber eben so weit zum Reflektieren und über den Tellerrand schauen, ja, anzuregen, dass sie für sich wirklich was draus ziehen können.
Ja, sehr schön. Maximale Transparenz hast du angesprochen. Dadurch, ja, auch und Konsistenz, wenn man so möchte.
Ja, auch die eigenen Schwächen zeigen. Also ja, gerade YouTuber wissen das selber am besten, wie schlimm das ist, sich mit anderen zu vergleichen, die perfekt erscheinen. Ne? Wenn Creator Burnout ist ein großes Thema. Und dann sage ich auch selber, das kommt jetzt dann wahrscheinlich, ja, diesen Donnerstag in diesem Video zum Thema Self-Improvement. Ja. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie besser bin als irgendjemand, weil ich irgendwie Eisbaden gehe und kein Training versäume und kein Zucker esse und jeden Tag übe und so weiter.
Genau.
Es geht darum, dass ich eine Woche nichts gebacken bekomme, weil ich die ganze Zeit nur auf YouTube rumgegondelt bin und Facebook gescrollt habe und dann auf den Tisch gehauen habe und gesagt, so, ich ändere jetzt was und jetzt möchte ich sagen, hey, mit welchen Methoden habe ich das geschafft?
Wie viel hilft dir Feedback der Zuschauer, um Bedarfe auch, ich sage jetzt mal, zu stillen oder andersrum gar nicht mal zu stillen, sondern auch um Bedarfe in dir zu wecken, Ideen entstehen zu lassen? Wie weit
das
hilft
ist es,
dir Feedback?
Das hast du wunderbar gesagt, das ist cool. Bedarf in mir zu wecken, das ist ja cool, weil genau das ist es. Bei diesem Julius Award gab es danach noch den Web Video Day, wo es so Panels gab für YouTuber.
Und ja,
da war halt immer so diese Frage, was mache ich, wenn mir eine Idee fehlt oder wenn mir Ideen fehlen, wenn ich nicht genug Content zum Posten habe? Und dann habe ich da mal eingehalten und gesagt, Moment mal, dann machst du es falsch.
Ja.
Entweder machst du es aus Leidenschaft, ich habe 75 Videothemen auf Halde. Ich habe Themen für noch 75 weitere Videos und ich weiß, wenn ich ein Video mache, habe ich meist im Schnitt 1 bis 2 weitere Ideen. Also
ja,
das geht mir nie aus.
Ja.
Wenn du keine Idee hast, Moment, warum machst du denn YouTube? Weil du YouTuber werden willst? So, dann
Falscher
wird
Ansatz.
Es auch schwierig. Ja. Dann richtest du dich nach dem Publikum.
Mhm.
Aber das Publikum guckt ja, also will ja nur, was es eh schon kennt. Das heißt, die Leute schreiben dann unter meine Videos, mach doch mal Reaction-Videos. Und ich sage, nee, das gibt's ja schon. Dann geht's zu Reaction-Leuten oder geht's zu, wenn du, ich mache keine Schleim-Videos, weil es gibt's ja alles schon. Aber du hast es schön gesagt, wenn da mal so ein Feedback steht mit einer interessanten Frage drin, dann denke ich, stimmt, interessante Frage, müsste man mal überdenken, überprüfen und dann mache ich darüber tatsächlich manchmal Videos. Jetzt mache ich gerade eine Videoserie zum Thema Cover, also ich covere Songs von Bands, die ich mag und dann kamen halt Vorschläge, cover doch mal den Song. Nee, ich cover die Songs, die ich möchte. Weil ich hoffe, weil es auch teilweise spezielle Bands sind. Das heißt, ich mache kein Cover von Nirvana, weil davon gibt es von jedem Song 100 Cover, sondern ich mache Covers von Bands, von denen es noch keine gibt.
Ja.
Und wo ich mir wünsche, dass mir Leute diese Band kennenlernen, reflektiere über meinen Lernprozess.
Ja. Also du willst auch treu bleiben, ne? Du willst dir auch treu bleiben. Das hast du auch schön in dem Abendblatt-Interview an der Stelle mit anderen Worten beschrieben, wer ein Video von Andy Rohde, was meinetwegen 7 Minuten geht, nur 2 Minuten einmal wegschnabuliert, einmal wegkonsumiert, der ist da an der Stelle nicht richtig. Also das ist eben nicht der Bereich, der Tanzbereich, in den du rein möchtest. Da ist richtig, dafür ist YouTube häufig ausgelegt. Hast ja selber auch eingeräumt, machst du auch ganz gerne mal. Ich glaube, das machen wir alle gerne mal, uns dann mal so ein bisschen berieseln und von einem kurzen Video zum anderen zu hoppeln. Aber wenn es jetzt um deinen Kanal geht, um dich geht, um deine Arbeit geht, dann geht es um dein aus dir heraus sprechenden Content, von dem du überzeugt bist.
Genau, wenn du mal durch mein Video skippst und sagst, ganz schön lang, ich bookmarke mir das für später und guck das in der Mittagspause, dann machst du es richtig. Weil man muss sich dem stellen. Man muss ehrlich sein und sagen, die Leute zappen ein bisschen durch. Aber ich kann die Leute nicht an die Hand nehmen. Das heißt, ich werde die Videos nicht so designen, dass sie auch funktionieren, wenn du durchskippst, weil das geht nicht. Das heißt, wenn du durchskippst, selber schuld. Es gibt ein paar Videos von mir, vor allem so die reinen Musikvideos, wo ich Songs spiele. Klar, das ist da völlig okay, skip mal ein bisschen durch. Oder skip erstmal in die Mitte, guck an, wie geht es noch weiter und dann, ja, will ich das später ganz gucken, okay. Aber ich glaube, jeder, der Lehrvideos macht und Themen oder Videos in dem Bereich, die in diese Richtung gehen, der kennt das. Und früher hieß es übrigens immer, mach kurze Videos. Und dann denke ich mir, Adam Neely, ein Bassist aus den USA, macht ein Video zur Analyse von rassistischen Strukturen in der Lehre von klassischer Harmonielehre, das eine halbe Stunde geht. Und das Video hat 1 Million Aufrufe. Ja. Dann erzähl mir nicht, dass meine Themen zu speziell sind.
Genau.
Meine Themen sind deshalb speziell, weil sie teilweise noch nie thematisiert wurden.
Ja.
Also ich will jetzt, es geht nicht um Angeben oder so, oder das, sicherlich, die Welt ist so groß, irgendwo gab es immer schon mal das, wo ich bin nicht der Erste, der darauf gekommen ist. Aber es gibt ein paar Videos von mir, die habe ich deshalb gemacht, weil ich lange auf YouTube gesucht habe und noch kein Video dazu gefunden habe. Und dann hat es vielleicht am Anfang nicht so viele Klicks, aber es, weil die Leute noch nicht danach suchen. Aber Beispiele von anderen zeigen, dass sowas auch Massen begeistern kann und interessieren kann. Und dann mache ich mal ein Video dazu, wie man Prokrastination überwinden kann, weil ich denke, da habe ich ein bisschen was zu sagen, ein paar Erfahrungen. Ja. Und das kennen sicherlich Millionen von Leuten. Und das Video hat 500 Aufrufe oder so bekommen. Ja. Das heißt, man kann eh nicht unbedingt für den Massengeschmack das designen im Voraus, wenn man sich treu bleibt. Und ich gucke halt gerne ein bisschen hinter den Vorhang. Und da sind ein paar Sachen, oh, das habe ich so noch nicht gesehen. Das möchte ich gerne ins Netz stellen und offensichtlich gibt es jetzt doch ein zunehmendes Publikum, was es interessiert, wofür ich eben sehr dankbar bin.
Eindeutig, und dass sich treu bleiben hat dich zu dem geführt, was wir im Intro sagten und du auch nochmal schön umschrieben hattest mit, das Wochenende war auch so oder so gut, aber es war natürlich dann Samstagabend, irgendwann später Samstagabend noch ein Tickchen besser, wenn man das so sagen darf. Da hast du den Julius Award gewonnen in der Kategorie Tutorials in Wissen, ein Nachwuchsförderpreis, der seit einigen Jahren besteht, korrigiere mich, ich glaube ursprünglich mal in Nordrhein-Westfalen entstanden ist. Und der, ja, ich habe es hier so stehen, vor allen Dingen für dieses Segment jetzt du auf YouTube und Lernvideos und Blogs, eine erste kleine Krönung, das ist jetzt mein Wort, sei es drum, ist ein i-Tüpfelchen, ein Ausrufungszeichen. Und du hast vorher gesagt, Mensch, also im Blick jetzt Abendblatt, noch einige Tage zurückgespult, Interview vorausschauend auf diese Nominierung. Vor allen Dingen, also wäre schön, wenn das irgendwie dann, wenn da was bei rauskommt, aber wichtig sind mir vor allen Dingen Kontakte und Vernetzwerken bei dem ganzen Thema. Jetzt heute, jetzt bist du Gewinner. Wie ist es jetzt für dich 2 Tage später, also oder fast 2 Tage später seit Samstagabend weitergegangen?
Kurze Anekdote dazu. Ich erinnere mich an den ersten Gewinner, ich glaube, es war der erste, der jemals bei Wer wird Millionär in Deutschland die 1 Million Euro gewonnen hat.
Ja.
Und er saß da und es kam und er hat die Frage richtig und es kam der Regen an Konfetti runter. Und ich habe mich gewundert, warum springt dieser Mensch nicht auf und schreit vor Freude? Und dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich undankbar. Der muss doch so, ich möchte da jemanden haben, der kein Ekstase. Geld hat. Und der sich so unglaublich freut. Dann, nee, dieser Mensch hat vielleicht einen unglaublich langen Weg, sodass 1 Million für ihn immer noch eine Menge Geld ist, aber der hätte auch so ein gutes Leben gehabt, so in etwa. Ja. Und das sei dem genauso gegönnt, wie eine Person, die wirklich ums Überleben kämpft, jeden Monat. Und ein bisschen habe ich mich so gefühlt wie der, weil ich gesagt habe, ich bin so zufrieden mit dem, was ich jetzt machen darf. Ich will natürlich immer noch mehr. Es läuft gut mit YouTube, besser kann es immer gehen, natürlich, aber es ist nur ein schöner Push jetzt. Aber es ist, wenn ich jetzt ausrasten würde für Freude, dann wäre das wie mit Wacken auf der Hauptbühne zu stehen. Wenn ich da stehe, oh mein Gott, ich stehe in Wacken auf der Hauptbühne, dann habe ich es ja gar nicht verdient, weil da bin ich ja irgend so ein kleiner Amateurmusiker, der davon träumt, da zu stehen. Das heißt, das ist das Gemeine. Wenn du da bist, bist du nicht mehr die Person, die damals davon geträumt hat. Und ich habe mich sehr gut damit gefühlt, Es war total toll, war eine große Freude, eine große Ehre.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass ich ausgerastet bin.
Alles okay.
Und das ist eigentlich schön, weil ich denke, ja, Moment mal, dann habe ich es mir echt verdient. Weil ich habe diesen Weg, bin diesen Weg gegangen, wäre ihn auch weitergegangen. Aber es ist jetzt eine Bestätigung für das, was ich vor ein paar Jahren getan habe. Das ist ja in meinem Job immer so. Musiker, die GEMA-Songs haben, werden das wissen. So, das Geld kommt ein paar Jahre später. Mhm. Die Auszeichnungen kommen oft ein paar Jahre später. Da ist man im Kopf eigentlich schon längst weiter. Das heißt, diese Auszeichnung war eigentlich, da soll sich der Andi von vor 4, 5 Jahren drüber freuen, der den YouTube-Kanal richtig gut begonnen hat.
Wie fördert dich der Preis jetzt?
Ein Preisgeld von 500 Euro und dann gab es noch einen Spendenmarathon und da kam am Ende dann nochmal irgendwie 250, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es 750 Euro Preisgeld,
ja.
Was nicht unter den Teppich zu kehren ist, was nicht zu vernachlässigen ist, das freut mich sehr und voller Transparenz, ich sage auch tatsächlich, wofür ich es verwende, es wird tatsächlich einfach in neues Kamera-Equipment gehen,
ja.
Dass die Videos besser werden.
Ja.
Und es gibt dann von den Förderern gab es, das sind so ein paar Websites, so Tube Buddy und Morning Fame, das sind beides so spezielle, vielleicht kennst du das, so Seiten, die Analytics, also dieses Analyse-Tool von YouTube nochmal aufbereiten, also einfach so relativ technische, spezielle Programme, ja. Mit denen man einfach noch ein bisschen besser seine Zielgruppe erreichen kann, da würde ich gespannt sein, da gibt es halt jetzt einen Zugang kostenlos für ein Jahr. Das ist schön, dass der Preis das so fördert, also einmal die Aufmerksamkeit,
korrekt,
die man dadurch gewinnt, weil darum geht es ja für YouTuber, und dann nicht einfach nur Geld, also, natürlich toll,
ja.
Weil man als YouTuber ja wirklich in der Größenordnung schlecht Geld verdienen kann, aber vor allem diese Hilfe zur Selbsthilfe,
ja.
Dass man Zugang zu Tools bekommt und dass man Coaching bekommt, dass man in diesem Web-Video-Day, den wir jetzt hatten, gab es halt Tutorials und Panels, wie man einfach nochmal so ein bisschen auf Spur gebracht wird, um diese Karriere zu verfolgen und nicht eben einfach nur irgendwelche Tipps, mach kurze Videos und mach Reaction-Videos und Schleim-Videos und es wird ganz toll, sondern wirklich, wie gehe ich gesund und nachhaltig mit diesen Tools um.
Das macht auch YouTube, korrigiere mich, auch ab einer gewissen Reichweite, oder? Die laden dann ihre Creator ein zu Workshops und...
YouTube hat irgendwann mal festgestellt, dass die Leute, die hochladen, ihre wichtigste Ressource sind. Nicht die Videos, sondern die Creator.
Ja.
Und es gibt da, also ich muss sagen, andere sagen was anderes. Ich fühle mich von YouTube sehr, sehr gut betreut. Es gibt Creator-Newsletter, wo auch über Burnout gesprochen wird, weil man ja als YouTuber sehr zu Burnout neigt, weil man sich mit anderen ständig vergleichen kann, man ständig diese Analytics. Gestern in dem Panel hatte das jemand gesagt, YouTube Analytics ist total, wie hatte er es gesagt, ist total kalt, also ist sehr fies, weil du kriegst gnadenlos gezeigt, wenn dein Video von dieser Woche besser performt oder schlechter als letzte Woche und es dann so, wenn es weniger Aufrufe hat, ist ein roter Pfeil nach unten, wie beim DAX-Kurs oder so. heißt, die Analyse-Tools, da muss man vorsichtig sein, aber YouTube betreut die Creator eigentlich ziemlich gut und belohnt auch ziemlich gut. Also das finde ich schon, bei Facebook zahlst du, um Reichweite zu bekommen. Und bei YouTube kriegst du Geld, wenn du Reichweite hast. Das ist schon ein besseres Konzept, finde ich.
Schöne Bestätigung. Ja, wir kommen so langsam auf die Zielgerade, lieber Andi. Fakt ist, ich habe das, manche würden jetzt vielleicht sagen, treue Hörer und Hörer, das sagt er, hat er schon öfters mal gesagt. Und auch wenn er das öfters gesagt hat, der Felix, dann meint er das aber auch genauso ernst. Ich habe hier in dem Logbuch noch viele, viele Dinge zu dir stehen. Da steht noch Autor-Dasein, da steht Endorser-Dasein. Und ich übersetze das jetzt nicht mit Absicht, weil wir bereiten das, ich würde mich sehr freuen, lieber Andi, in einem zweiten Date, in einer zweiten Sendung, zweiten Aufzeichnung nochmal gerne auf. Ich habe hier Teheran stehen. Ich habe,
Dankeschön.
Ich habe hier Reisen stehen. Ich habe hier sogar vegane Kleidung stehen. So, und das sei es mal an der Stelle. Jetzt seht ihr Andi nicht. Ich sehe ihn und er rätselt gerade. Was meint er denn mit veganer Kleidung?
Ja, da bin ich tatsächlich jetzt gerade.
So. Ja, vielleicht musst du mal auf deine Instagram-Bilder ein bisschen genauer gucken. Oder guck mal auf den schwarzen Hoodie, den du öfters trägst. Aber das nur am Rande und als Einleitung, Überleitung für eine hoffentlich bald stattfindende zweite Aufzeichnung. Mhm. So leicht lasse ich dich trotzdem nicht davon, denn...
Ich mag fiese Fragen sowieso.
Mag ja Herausforderungen. Ja, super. Bei Instagram, wo man dich gut kennenlernen kann. Ich bin ja so ein neuer Instagram-User an der Stelle, gesagt, und finde es aber spannend und gleichzeitig vor allen Dingen schön, weil du in dem Fall auch schöne viele Bilder hast. Und hast auch ein Bild eines Gedichts von Hermann Hesse. Und Hermann Hesse, ja, klar, Hermann Hesse, das sagt mir was. Und dieses Gedicht sagt mir gar nichts. Ich möchte das einmal vorlesen für alle.
Ja, ganz kurz, ja. Es ist ein Ausschnitt aus dem.
Das ist genau, du hast einen Ausschnitt genommen, das ist richtig. Ja. Genau, ich lese mal das ganze Werk vor.
Ah, ja, okay,
du gerne. Nimmst uns zum Abschluss denn einmal an die Hand, warum du das gepostet hast und was da deine Message gewesen ist. Ich habe mir jetzt nicht Kommentare oder irgendwas durchgelesen, ich habe mir einfach nur diesen Ausschnitt durchgelesen. Mhm. Das Gedicht von Hermann Hesse heißt Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde. Jetzt kommst du.
Ich will mir nicht anmaßen, dass ich es noch verbessern kann, indem ich es versuche zu erklären und zu interpretieren. Also es ist ein ganz tolles Gedicht. Viele kennen sicherlich das. Also erstmal die letzte Zeile, nimm Abschied, Herz nimm Abschied und gesunde, aber auch das, jedem Anfang wurde ein Zauber inne. Und es kommt eben aus dem Buch Das Glasperlenspiel, was ich kürzlich wieder nochmal durchhabe. Und der Grund, warum ich das gepostet habe, war, um die Leute so ein bisschen den Boden zu bereiten für die Botschaft, dass ich bei Ohrenfeind aussteige, was natürlich, ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass Leute tot traurig sind, weil ich die Band verlasse. Aber natürlich gibt es Fans, die diese Konstellation der Band mochten. Und ich wollte sie vorbereiten, um zu signalisieren, dass ich eben diesem Gedicht sehr zustimme. Denn es ist ein sich selbst Mut zurufen, dieses Gedicht.
Korrekt.
So interpretiere ich es. Jemand, der, also wir alle kennen es, dass man eine Tür zuschlagen muss, dass man den ersten Schritt tun muss und wie befreiend es ist, wie gelähmt man vorher ist und dies mag nur mag lähmender Gewöhnung sich entraffen, sonst also es droht erschlaffen, wenn wir uns zu sehr eingewöhnt haben. Und wer kennt das nicht? Man muss nur die Möbel zu Hause umstellen und schon hat man irgendwie mehr Energie, weil es irgendwie neu aussieht, neue Signale. Ja, das reicht ja schon. Und je größer man denkt, umso größer sind die Energiekonvolute, die es freisetzt, so bilde ich es mir ein. Und ja, und es ist mir und allen anderen ein Mut machen, ein Mut zurufen. Andere Menschen haben es auch erlebt. Wenn du dich traust, abzuspringen, deine Flügel auszustrecken, dann wirst du die Brise spüren, die dich trägt.
Du hättest mit diesem letzten Schlusswort und Satz dem Podcast Hungriges Herz nicht besser aus der Seele sprechen können. Ich habe es gesagt, ich habe unser Gespräch geliebt. Ich habe es sehr genossen, mich mit dir auszutauschen. Herzlichen Dank.
Du hast sehr gute Fragen gestellt.
Das freut mich, das freut mich. Danke. Und ja, wir sparen uns den Rest auf für baldiges Wiedersehen. Wir sparen uns auch 2021 auf. Wir sind heute um einen ganz komischen Umstand, der uns seit einem Jahr bewegt und trägt, sozusagen sind wir drumherum gesteuert. Das freut mich auch total. War irgendwie heute gar kein Thema. Super, tut auch mal gut, dass es nicht so gewesen ist. Und wir brauchen es auch nicht, glaube ich ganz fest. Lieber Andi, also von Herzen, ich halte mir jetzt hier symbolisch meine linke Hand mal auf die Brust. Von Herzen ganz, ganz großen Dank an dich.
Danke dir.
Ich wünsche dir alles Gute und egal in welcher Hinsicht, mit welcher Faser, und freue mich auf unser nächstes Date.
Ebenso. Mach's gut.
Mach's gut, Andi.
Ciao.
Ciao.